Hallo, herzlich willkommen bei Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Thorsten, du hast was vergessen.
Ach.
Du bist Dr. Thorsten Burkhardt. Es ist nämlich so, dass im Laufe der Zeit, wie wir diesen Podcast aufgenommen haben, du mal relativ nebensächlich noch eine Doktorarbeit beendet hast. Und wir dringend darüber reden müssen, Thorsten, dringend.
Okay.
Weil das ein Gesprächsthema ist,
ja,
das uns beide auch wahnsinnig verbunden hat, auch in unserer, ein Stück weit unsere Diskursfähigkeit über Literatur als zwei Individuen, die darüber reden, geprägt hat, in den Monaten und Jahren, die wir durch den Park gelaufen sind,
ja,
und
okay,
über deine Thesen gesprochen haben. Die haben euch verlassen mit Dracula und darüber, dass wir eigentlich über das explizite Monster und Monströse sprechen wollen und inwiefern wir das heute noch brauchen. Dieses Gespräch ist nicht zu Ende und wir haben jetzt gerade gemerkt, wir brauchen wesentlich mehr Zeit, um über viel mehr Formen des Horrors und des Monsters zu sprechen, weil das tatsächlich ja ein Thema ist, das uns beide sehr bewegt und das ja auch sehr dominant ist in Popkultur und in Literatur.
Ja.
Darum springen wir heute mal ein bisschen an ein Ende dieses Gesprächs über das Monster zu den Texten, die du auch in deiner Promotion behandelt hast.
Okay.
Thorsten.
Ja.
Erzähl uns von Kara Hoffman, erzähl uns von So Much Pretty.
Ja, Kara Hoffman, So Much Pretty, ein Roman, der jetzt ja gut 10 Jahre alt ist. Und ich denke, der Roman fügt sich auch ganz gut ein, doch ein Stück weit auch in die Diskussion, weil es ist ein Roman, den ich sehr gerne mag und den ich gerne weiterempfehle und in dem es im Endeffekt auch darum geht, ja, wie Schauerliteratur im Endeffekt funktioniert im, ja, ich sag mal, in der Zeit, in den letzten 10 Jahren im Endeffekt. Und es gibt ja es wird ja in Diskursen über zeitgenössische amerikanische Literatur relativ oft attestiert, wir sind jetzt nicht mehr in einer Zeit des literarischen Experiments, der literarischen Verspieltheit.
Was ist, was amerikanische Literatur eine lange Zeit gemacht hat?
Na genau, das ist so im Endeffekt die Postmoderne, in die hohe Postmoderne.
Wenn also wir
so
reden will. Von den 60er Jahren.
Ja genau, also 60er, 70er, wir reden von Autoren wie Paul Auster zum Beispiel.
Nie gehört.
Wo es darum geht, was ist Realität? Wir stellen das verspielt dar. Kann man es überhaupt darstellen, was real ist, was
ja,
nicht?
Ja, verstehe.
Gibt es irgendwie. Und dann wird es halt sehr verkünstelt. Manche haben der Postmoderne gerne vorgeworfen, das wäre also eine weltfremde Literatur für die Eliten an den Unis und so weiter.
Aber das ist ja dann ganz spannend, weil wir lassen dann hier ganz konkret auch die Postmoderne hinter uns und sagen, wir sind jetzt aber in einem anderen Zeitalter angekommen.
Genau, das wird dann meistens irgendwie so konzeptualisiert als neue Art von Realismus. Wir sind jetzt irgendwie in einer Periode wieder ja, vorherrschender realistischer Literatur. Und da kommen wir ja auch ein bisschen in die Themen, über die wir beim letzten Mal gesprochen hatten, beim letzten paar Male. Also wir haben ja viel über das Fantastische gesprochen,
genau.
Was kann das Fantastische? Und wenn wir eben jetzt in einer Zeit realistischer Literatur wieder sind, stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum wird das Verspielte, das Fantastische unwichtiger im Endeffekt? Oder nicht so plakativ gesagt, warum kommt es vielleicht nicht mehr so häufig vor? Warum ist es nicht mehr die Verspieltheit, die Fantastik, in welcher Form auch immer, warum ist das nicht mehr der vorherrschende Modus, sondern warum haben wir jetzt realistische Literatur als Gameplan im Endeffekt der Gegenwartsliteratur?
Und da sind wir ganz tief jetzt eigentlich in der These deiner Doktorarbeit drin, weil eine der Dinge, die du gesagt hast, ich versuche mich jetzt nicht vor dir zu blamieren, ist, dass du hast das Gothic Realism genannt, also
genau.
ein Schauerrealismus, würden wir vielleicht im Deutschen sagen, ein neuer Modus geworden ist, in dem an sich realistische Texte Und dabei erinnern wir uns an unsere Diskussion über Fantastik und Realismus. Ja. Also Texte, die man sich grob in unserer Welt vorstellen könnte, in unserer Realitätsform platzieren könnte, was auch immer Realität bedeutet.
Ja, gut, aber wir gehen einfach mal davon aus, es gibt eine Konsensrealität, über die weitestgehend Einigkeit besteht.
Genau, und deine These ist, dass wir allerdings dass eine gewisse Art von amerikanischem Roman diese schauerliche, also sowohl Fantastik als auch Horror, die Themen unserer letzten Episoden, ein Modus sind, der hier gebraucht wird, um Realität darzustellen.
Genau, das ist im Endeffekt der Punkt und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo wir sagen, wir kommen irgendwie weg von dem explizit Monströsen, aber schildern immer noch das Monströse im Endeffekt.
Weil wir jetzt explizit das Realistische als monströs darstellen können.
Genau, und dazu bedienen sich halt gewisse amerikanische Gegenwartsromane, unter anderem eben auch Kara Hoffman mit So Much Pretty, bedienen sich im Endeffekt einer Bildsprache, einer gewissen literarischen Tradition der Schauerliteratur, die halt in der klassischen Form irgendeine Art von Fantastik oder zumindest explizit unrealistisch ist in ihrer Darstellung. Das behält die Literatur bei und für mich war die Frage, warum findet sich denn das in realistischen Romanen, die sehr viel Zeit und Aufwand betreiben, zu sagen, wie realistisch die Situationen sind, warum finden wir da immer noch solche Dinge wie schauerliche Darstellungsformen von Erinnerung, von Vergangenheit, von menschlicher Psyche, von menschlichem triebhaftem Handeln etc. Also diese ganzen psychologischen Extremzustände, die klassische Schauerliteratur halt auch darstellt und oftmals auch über das Fantastische, ich meine die Geistergeschichte, es gibt wohl kaum was Klassischeres im Repertoire der Schauerliteratur als irgendeine übernatürliche Manifestation der Vergangenheit.
Und diese geisterhafte Manifestation ist eine dieser Modi, die du identifizierst in Kara Hoffmans an sich realistischen Roman.
Genau, also für mich ist es so, vielleicht, wenn wir jetzt in den Roman reingehen, behalten wir den Gedanken mal bei.
Lass uns das mal machen.
Erstmal gerne nochmal darauf kommen, worum es eigentlich geht in dem Roman. Also,
So Much Pretty ist ein zeitgenössischer Roman, der Debütroman von Kara Hoffman gewesen. Spannenderweise, wie wir herausgefunden haben, ein Roman, der nicht ins Deutsche übersetzt wurde.
Genau, ja.
Weswegen wir ihn hier weiter So Much Pretty nennen werden. Allein, lass uns vielleicht mal mit dem Titel anfangen. Ich denke, als Nicht-English-Native-Speaker stolpert man ein bisschen drüber, weil das ist ja kein Satz.
Genau, also im Endeffekt mit dem Satz kommen wir direkt in die Handlung rein. Also So Much Pretty lässt sich vielleicht am ehesten übersetzen im Sinne von so viel Schön, so viel Schönes, aber eben satzfragmentarisch dann so viel Schön im Endeffekt. Und dann kommen wir im Endeffekt auch schon da hinein, worum es bei dem Roman geht. Es geht im Endeffekt darum, dass das zentrale konstituierende Ereignis der Handlung, wenn man so will, ist eigentlich das Verschwinden einer Kellnerin in einer Kleinstadt im Staat New York. Und sie bleibt dann für eine ganze Weile verschwunden. Und
darf ich mal ganz kurz einhaken?
Ja.
Diese Kellnerin, wie wird sie beschrieben? Was für Attribute hat sie? Welchem Archetyp entspricht sie?
Es ist, sie ist wohl sowas wie das typische Kleinstadtmädchen, was wir kennen aus amerikanischer Populärkultur. Ihr Name ist Wendy White.
Ah ja.
Ganz
plakativer Name eigentlich, genau. Ja. Und das ist ja ganz spannend, weil dieses Bild des verschwundenen Kleinstadtmädchens oder vielleicht auch der verschwundenen Prom Queen.
Ja, genau.
Wie es ja zum Beispiel in Twin Peaks der Fall ist.
Genau.
Das ist ja ein ganz, ganz populäres, wichtiges Bild. Also wir haben ja jetzt erst über den Vampir gesprochen zum Beispiel. Das sind ja Sachen, wo ganz viele Vortexte schon existieren und die hier bei einem Leser aufgehen und an die er sich erinnert.
Ja. Das ist hier eben eindeutig auch so. Wendy ist dann eine ganze Zeit verschwunden Und der Roman beginnt eigentlich damit, dass ihre Leiche aufgefunden wird. Aber sie ist eben bei weitem nicht so lange tot, wie sie verschwunden war. Und das ist das Mysterium. Und im Laufe der Handlung stellt sich dann also heraus, ja, sie wurde im Endeffekt entführt von einer Clique Männer aus dem Dorf, angeführt von ihrem Freund, wurde im Endeffekt gefangen gehalten eine ganze Zeit lang, missbraucht und dann ermordet. Und das ist so die, wie soll man sagen, die kriminalistische Komponente des Ganzen, weswegen der Roman auch im Buchhandel bei Kriminalroman steht.
Klingt erstmal bis zu dem Punkt auch wie ein Kriminalroman.
Genau.
Ja. Aber?
Aber es geht dem Roman jetzt gar nicht darum, wie irgendwie die Polizei rausfindet, wer es ist und die Täter in Knast wandern. Eher genau das Gegenteil. Es geht darum, wie die Polizei vertuscht,
nicht wer es ist.
Ein Stück weit, wie quasi das soziale und gesellschaftliche Gefüge der Kleinstadt eben die Aufklärung dieses Verbrechens verhindert.
Ah.
Und dazu ist eigentlich noch ganz wichtig zu sagen, dass der Roman im Endeffekt drei verschiedene Blickwinkel auf die erzählte Welt anbietet. Das eine ist der Blickwinkel der etablierten Dorfgemeinschaft, die eigentlich quasi durch ihre Verschworenheit diese Gewalt erst ermöglicht im Endeffekt. Die anderen Blickwinkel sind eine Journalistin, Flynn, die dort in diese Kleinstadt gekommen ist, um eine Reportage zu schreiben über das Kleinstadtleben. Und die eben gerade zu der Zeit, als diese Sachen passieren, dort ist und als externe Beobachterin sozusagen dort zugegen ist. Ursprünglich war der Gedanke von ihr zu schreiben über so ja die negativen Umweltauswirkungen industrieller Landwirtschaft, sowas in die Richtung. Ja. Das war so ihr Plan, dazu seine Reportage zu schreiben. Der andere Blickwinkel ist der dritte Blickwinkel ist aus der Familie Piper. Das sind zwei Ärzte aus New York, die mit ihrer Tochter eben aus New York wegziehen, explizit aufs Land, um dort im Endeffekt so eine ökologische Utopie irgendwie zu leben. Und in diesen verschiedenen Perspektiven werden eben verschiedene Entwürfe von, wie auch immer, Ländlichkeit hervorgeführt. Und worum es mir eigentlich geht bei der, beim Lesen des Romans, ist eben zu schauen, wie stellt der Roman eben dieses Verbrechen dar und auch den Umgang mit dem Verbrechen. Und da ist für mich halt im Endeffekt essentiell, dass er das tut mit dem Vokabular und den Stilmitteln klassischer Schauerliteratur, aber gleichzeitig die ganze Zeit sagt, dass ich stelle bittere, harte Realität unbeschönigt irgendwie offen dar.
Und da sind wir jetzt bei dieser Geisterheimsuchung
zum Beispiel, genau.
Ja.
Also der Roman ist im Endeffekt, und das ist eigentlich wahrscheinlich der größte Kunstgriff des Romans für mich, er ist nicht chronologisch erzählt, ganz im Gegenteil. Der Roman spielt sehr viel damit, mit Leserwissen, das heißt, das quasi Leserwissen ist immer mehr als Figurenwissen in dem Roman. Szenen bekommen einen schauerlichen Charakter dadurch, dass man zum Beispiel schon weiß, wer den Mord begangen hat.
Ja.
Die Figuren oder die fokalisierte Figur in dem Kapitel aber noch nicht und die Personen dann trifft, die den Mord begangen haben. Was? Und dadurch entwickelt sich, wie soll ich sagen, so eine dauerhafte Präsenz des Unheimlichen und des Grauens.
Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil das ist ja ein ganz beliebter Griff von sowohl von Horror als auch vom Kriminalroman, dass der Leser weiß, hier begibt sich ein Charakter in eine potenziell gefährliche Situation. Und viel von der Spannung ist da natürlich kommt diese Person aus dieser Situation wieder raus. Mhm. Aber ist es das, was den Roman ausmacht?
Das ist es im Endeffekt, ist es das nicht wirklich. Also es gibt eigentlich in dem Roman keine Szenen äußerer Spannung im Endeffekt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Szene, wo irgendwie ein Täter gestellt wird oder sowas, wo es irgendwie dramatische Wendungen der Ermittlungsarbeit gezeigt werden oder so, wie jetzt im klassischen Kriminalroman.
Weil, also dieses Setup, das du uns jetzt so ein bisschen gegeben hast, das ist schon relativ früh alles klar.
Ja, genau. Ja. Im Endeffekt ist relativ früh, ist sehr, sehr viel klar von dem, was passiert
ist. Oder zumindest stark angedeutet.
Genau. Ja, ja. Und diese Struktur, diese Zeitstruktur in dem Roman ist halt insofern spannend und ahmt quasi Schauerliteratur nach, dass der Roman damit beginnt, die Szene, wo die Leiche von Wendy gefunden wird. Mhm. Und dass dann durch eben dieses Durcheinanderwürfeln der Szenen im zeitlichen, in der von der Chronologie her im Endeffekt ja, uns etwas Ähnliches bietet, was uns auch die Geistergeschichte bietet. Also die Tote erhält quasi eine Stimme, dadurch, dass die Chronologie eben, oder dass dadurch, dass der Roman nicht chronologisch ist. Und es beginnt mit einer Leiche und im Nachhinein sehen wir in Rückblenden, in Erzählperspektivenwechsel und so weiter, sehen wir quasi, erfahren wir quasi mehr über diese Person erst. So als würde sie im Endeffekt als Geist, als Präsenz im Text die ganze Zeit zu uns sprechen.
Das ist ganz spannend, weil viel davon wirklich sehr klassische, auch Kriminalromankniffe sind. Mhm. Also auch, man findet am Anfang die Leiche, man erfährt mehr über die Leiche, über den Mord, über das Leben. Sie bekommt diese Stimme, was, so wie du es jetzt formulierst, die eigentlich, also wirklich was sehr Schauerliches ist. Ne? Ja. Ein Gespräch mit den Toten. Und so eine Ermittlung kann ja immer dann ganz leicht zu einem Gespräch mit so einer Toten in dem Fall werden. Und das ist natürlich auch, was wir bei ganz vielen anderen Werken haben, die auch irgendwie kriminalistisch sind, aber nicht primär. Wenn ich zum Beispiel, wir hatten schon mit Twin Peaks, also eine Serie, die eigentlich auf dem Gedanken aufgebaut ist, hey, lass uns diese Prom Queen in Plastik eingewickelt am Fluss angespült finden. Ne?
Ja.
Oder vielleicht 13 Reasons Why, was jetzt kein Mord ist, sondern ein Suizid.
Ja.
Aber eben auch ein sehr gutes Buch, auch mit einer sehr guten Verfilmung. Und da hat man ja immer diesen Ausgangspunkt, hier ist etwas Gräuliches passiert.
Ja.
Und wir sind jetzt, also wir als die Gesellschaft innerhalb dieser Geschichte, sind jetzt damit gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen.
Genau. Und im Endeffekt ist es ja dann auch so, dass diese Verzerrung der Chronologie, die verschiedenen Erzählperspektiven und so weiter, dass die uns halt im Endeffekt was offenbaren über die Welt.
Ja.
Was eine Erzählung, die nur aus der Perspektive einer Person vielleicht nicht passieren könnte oder nicht machen könnte. Und ähnlich wie das Fantastische, das im Übrigen auch macht, was wir angesprochen hatten, dass es eben Dinge artikuliert oder artikulieren kann, die in einer rein chronologisch realistischen Erzählung so nicht artikuliert werden können. Ja. Und der Roman, wie gesagt, vereint eben diese Kniffe damit, dass er aber gleichzeitig wirklich sagt, hier wird im Endeffekt ein von Krisen behafteter präapokalyptischer Zeitgeist in gewisser Weise beschworen, indem es eben heißt, okay, hier haben wir jetzt ein Gewaltverbrechen gegen eine junge Frau, aber das ist jetzt nicht ein Sonderfall. Das ist nicht das, was quasi das große Erschrecken hervorruft, sondern das Erschrecken ist eigentlich, wie gesellschaftliche Systeme, hier im Endeffekt die Kleinstadtgesellschaft, wie die das überhaupt erst ermöglichen, dass solche Gräueltaten eben passieren können. Und das ist eben Verschweigen. Und wie gesagt, das Fantastische, das Schauerliche, das offenbart oft das Verschwiegene und das wird hier im Text explizit angesprochen.
Und das heißt auch, dass das Monster, das wir eben beim Vampir noch hatten, das brauchen wir hier endgültig nicht mehr.
Genau.
Sondern wir haben ja ganz explizit den Mensch, die Realität, keine Fiktion,
ja.
Eigentlich auch keine Subversion.
Ja, und im Endeffekt auch keine singuläre Täterfigur mehr.
Genau, keinen Charles Mason, also keinen schlimmen Serienkiller oder was. Kein Mensch, der zum Monster geworden ist.
Genau, sondern im Endeffekt, der Roman nennt es einmal aus der Perspektive eines der Mörder, nennt er es einfach eine Gruppe junger Männer, die daran interessiert waren, mal was anderes auszuprobieren. Mhm. In dem Wissen, dass diese ganze soziale Konfiguration in der kleinen Stadt ihnen erlaubt, straffrei davon zu kommen.
Mhm.
Weil sie würde niemand verdächtigen. Sie sind quasi etablierte Mitglieder dieser Kleinstadtgemeinschaft.
Mhm.
Und da macht der Roman, von dem Punkt ausgehend, zeigt uns der Roman noch ganz viel andere Dinge auf. Das sind diese anderen Perspektiven. Und da kommt es eben dazu, ja, diese ländliche Utopie von gut ausgebildeten, ja, in gewisser Weise elitären Hippies aus der Großstadt, die können auch keine Utopie finden da in der Kleinstadt. Dafür gibt es zu viel Gewalt, dafür gibt es zu viel Vertuschung und auch von ihrer Seite aus zu viel Naivität. Die Journalistin kann es auch nicht lösen, sie kann es nur dokumentieren, aber sie ist im Endeffekt auch machtlos, was dagegen zu machen.
Das ist schön, weil auch hier findet ja, ohne das jetzt nochmal im Detail durchexerzieren zu müssen, warum ich der Meinung bin, dass es so ist, letztlich ein Aufbrechen des amerikanischen Traums statt.
Genau, das ist genau wieder der Punkt, den amerikanische Schauerliteratur im Endeffekt von Anfang an, also seit dem Beginn der amerikanischen Nation, immer wieder durchspielt.
Und auch seit dem Beginn unseres Podcasts, weil den Gatsby und die Auflösung oder die zur Schaustellung der Idiotie des amerikanischen Traums, mit der haben wir auch angefangen hier.
Genau, und gerade bei amerikanischer Schauerliteratur ist es im Endeffekt oftmals so, dass es, dass die Schauerliteratur eben ein literarischer Gegenentwurf ist gegen idealisierte Erzählungen der amerikanischen Nation. Das heißt, es wird ja oft diese Analogie von Licht und Schatten bemüht.
Mhm.
Also
bei Cara Hoffman oder in der Schauliteratur?
In der amerikanischen Kulturgeschichte im Endeffekt. Dass es heißt, die amerikanische Nation ist auf Demokratie und auf Aufklärung und auf Rationalität und Selbstverwirklichung und Individualismus gegründet worden. Aber gleichzeitig ist der erste amerikanische Roman, wenn man so will, einer der ersten, Wieland von Charles Brockden Brown, ist im Endeffekt eine Schauergeschichte über einen, ja, verkürzt gesagt, einen Landbesitzer, der seinen Traum nicht verwirklichen kann. Und bei Hoffman kommen wir genau an den Punkt. Natürlich anders. Wir haben Ökos aus der Großstadt, gut ausgebildete Ärzte, die sagen, soll aber nicht unser Leben sein, uns hier zu verheizen. Wir gehen in die Kleinstadt, können wir ein großes Haus kaufen, können wir Gemüse anbauen und so weiter. Und Flynn auch, die Journalistin, die sagt, ich will was tun mit meinem Journalismus. Ich will irgendwas aufzeigen, irgendwelche Missstände. Deswegen gehe ich in die Kleinstadt. Und letztendlich auch die Kleinstadtbevölkerung selbst, die sagt, wir haben hier unsere Utopie. Aber in Wirklichkeit ist diese Kleinstadt und im Endeffekt die ganze Gesellschaft durchsetzt von Gewalt, oftmals Gewalt gegen Frauen, die vertuscht wird und die nicht ans Licht kommt und die allgegenwärtig ist und die eben ja im Verborgenen passiert. Und dieser Roman soll eben auch mit den Mitteln der Schauerliteratur in einem realistischen Kontext ja quasi die Augenbinde abnehmen von den Leuten und will es ganz explizit deutlich machen,
also
was verschwiegen wird.
Eine schauerliche Fantastik, die sich aber als Realität herausstellt, um aufzuzeigen, wie eine als real genommene Fantastik, die des amerikanischen Traums, eben genau das ist, Fantastik, ne?
Genau.
Ausgedacht.
Genau, genau. Wunschvorstellung
und
Ideologie.
Vielleicht, um ich sag mal, dieses diese Gewichtung von diesen Gegensatzpaaren, um das wirklich auszudrücken, braucht es vielleicht tatsächlich dann eben das Schauerliche, das Fantastische in Realismus, um zu zeigen, wie fantastisch der Realismus ist.
Genau, also genau, das ist ein zentraler Punkt eigentlich. Also
ja.
Nichts, was kein Ereignis, was in diesem Roman erzählt wird, könnte man nicht auch in einer chronologischen Erzählung vielleicht erzählen. Kein Ereignis in diesem Roman oder muss quasi mit Rückgriffen auf die Schauerliteratur erzählt werden. Aber gerade weil dieser Roman das tut, lässt er doch einen Rückschluss zu auf eine, ja, wie auch immer, krisenhaft wahrgenommene Gegenwart. Ich habe das Wort präapokalyptisch verwendet. Und es geht tatsächlich wirklich so weit für mich. Dass es heißt, wir haben so lange Dinge nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo im Endeffekt nur noch der Kollaps übrig bleibt als logische Konsequenz. Und das ist auch was der Roman explizit aufzeigt. Und zwar im Endeffekt, ja, wie es dann weitergeht in der Handlung, nachdem eben klar ist, die Täter werden nicht zur Rechenschaft gezogen werden, aufgrund der Umstände. Und dann die Tochter der beiden New Yorker, Alice.
Meine Lieblingsfigur, ja.
Das Ganze per Selbstjustiz in die Hand nimmt und durch im Endeffekt Ermittlungsmethoden, also durch Beobachtung, durch einfach, ja, im Endeffekt Rationalität und Intellekt herausfindet, wer war da beteiligt an dem Verbrechen und die dann im Endeffekt abknallt. Und dann untertaucht, verschwindet und, sehr schön, dann als die, von der Polizei des Ortes als die wahre Schuldige, als Geist bezeichnet wird, der verschwunden ist. Und da kommen ganz viele Dinge zusammen. Das ist im Endeffekt der Zusammenbruch. Es bleibt nichts anderes übrig als der Kollaps, der auch wieder in der Sprache der Schauerliteratur dargestellt wird.
Sicherlich ein Kollaps, der nicht der amerikanischen Kultur alleine gehört, sondern einen, den wir um uns herum erleben, wenn wir darauf achten. Wenn du sagst, das alles ist durch die Dinge geschehen, die unterlassen wurden, die nicht gemacht wurden, die missachtet wurden.
Genau, und eben indem dieser Roman auch die Rationalität von Alice betont, also die einzige rationale Konsequenz dieser kollektiven Blindheit und des kollektiven Augenverschließens ist eigentlich die Gegengewalt.
Die aber, wodurch Alice aber eigentlich implizit jetzt wieder zu einem Geist, zu einem Monster, zu einer Serienkillerin wird.
Genau. Ein Monster aber im Endeffekt, ja, das durch das Schweigen und die Blindheit und die Scheinheiligkeit der Gesellschaft geschaffen wurde.
Teeblatt und Kaffeefilter. Ich glaube, wir haben in dieser Episode über deine Arbeit, Herr Doktor, ganz viel zusammengefasst und zusammengeführt, über das wir jetzt gesprochen haben. Und vermute, wir haben eine erste Staffel beendet.
Ja, im Endeffekt dann klopfen wir uns selber auf die Schulter. Lief ganz gut.
Gut gemacht.
Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch, ja, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen natürlich inständig, ihr hört uns weiter zu. Und ja, gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass ihr irgendwas erfahren habt, vielleicht einen interessanten Input mitgenommen habt, vielleicht das ein oder andere Buch in Zukunft vielleicht unter einem anderen Blickwinkel nochmal lest, vielleicht auch ein bisschen anders die Bücher lest, die ihr in Zukunft lest. Aber wie gesagt, wir haben noch einiges vor, einige Themen, über die wir gerne sprechen wollen.
Wir müssen noch mehr über das Monster reden, über die Schauliteratur. Wir sind mit dem Horror und der Fantastik sicherlich noch nicht fertig, aber auch der Realismus, der deutsche Realismus, der kam noch viel zu kurz bei uns.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt noch viel zu tun, würde ich sagen.
Ja, dann an die Arbeit.
An die Arbeit.